Wir haben so etwas wie ein historisches Ereignis. Und zwar sind wir oder kommen wir nun heute zum Ende des Kolosserbriefes. Ich weiß nicht, wer noch weiß, wann wir angefangen haben, aber so im Verlauf der Predigt werdet ihr das dann noch genauer mitbekommen, wann das begonnen hat. Ich habe es überschrieben mit Gnade sei mit euch. Das ist die letzte Aussage des Paulus im Kolosserbrief. Und so habe ich auch diesen letzten Teil überschrieben. Und ich lese nun im Kolosser Kapitel 4, die Verse 14 bis 18. Es grüßen euch unser lieber Lukas, der Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann schickt ihn nach Laodicea, damit er auch dort verlesen wird. Und lest auch den Brief, den ich nach Laodicea geschrieben habe. Sagt Archippus, sei treu im Dienst für den Herrn und erfülle den Auftrag, den du erhalten hast. Mit eigener Hand schreibe ich Paulus hier meinen Gruß. Vergesst meine Ketten nicht. Die Gnade sei mit euch. Wir betrachten miteinander nun die verschiedenen Grüße, Mitteilungen und Anweisungen, so ein bisschen ein Sammelsurium von Mitteilungen noch am Ende dieses Briefes. Zuerst lässt noch, und ich möchte heute nicht jetzt noch ausführlich auf diese beiden Männer eingehen, wir haben ja einige etwas genauer betrachtet, letzten Sonntag den Epaphras. Aber hier wird nur noch ganz kurz der Lukas erwähnt, der geliebte Arzt, also ein Mediziner schon zu jener Zeit. Lukas war der, der das Lukas-Evangelium verfasste und die Apostelgeschichte schrieb. Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass Lukas ein sehr vertrauter Mann des Paulus war, ihn oft begleitete. Und ohne zu charakterisieren, übermittelt Paulus auch noch die Grüße von Demas. Und Demas hat ja auch in der Bibel nicht so eine glorreiche Entwicklung gemacht. Von ihm muss Paulus später schreiben, in seinem letzten Brief, dass er ihn verlassen hat, also der Demas den Paulus, weil ihm mehr an dieser Welt gelegen ist, als an der kommenden. Oder wie Luther übersetzt, vielleicht für manche bekannter, er hat die Welt lieb gewonnen. Er hat sich anders orientiert. Und jetzt übermittelt Paulus oder lässt Paulus Grüße ausrichten. Und zwar grüßt er jetzt nicht die Kolosser, sondern er sagt, sie sollen die Gemeinde in Laodicea grüßen. Und hier sehen wir diese Gemeinden, die vorkommen im Kolosserbrief. Hier sehen wir Kolosse. Hier sehen wir ein kleiner Bach, das ist also nicht der blaue Strich, das sind die Routen, die da Paulus gegangen ist. Wir haben hier dieses Kolosse, dann haben wir Hierapolis und das Laodicea, die waren also im selben Tal beheimatet. Und nun sagt Paulus, jetzt nehmt euren Brief, Kolosse, wenn ihr den gelesen habt, geht nach Laodicea, grüßt ganz besonders dann auch noch die Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus und nehmt den Brief mit, den ich auch nach Laodicea senden ließ. Denn Paulus hatte einige Briefe geschrieben, da ging dann so ein Meldeläufer, die haben dann diese Briefe persönlich überbracht. So kann man sich das etwa vorstellen. Paulus beauftragt also die Christen in Korinth, die Leute in Laodicea zu grüßen von ihm und ganz besonders Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Es ist in der Auslegungsgeschichte etwas umstritten, ob die Nympha eine Frau ist oder ob es ein Mann ist, der Nymphos oder wie auch immer. Aber die Übersetzungen einigen sich eigentlich eher darauf, dass es eine Frau ist. Und die Gemeinde in ihrem Haus. Also hier sehen wir auch ein bisschen in dieser Geschichte der Entstehung der Gemeinde. Hier trifft sich offenbar die Gemeinde im Haus dieser Nympha. Die Gläubigen kamen in den Häusern zusammen. Es gab keine Kirchengebäude. Wieso auch? Woher sollen die gekommen sein? Erst ist das Evangelium über die Welt gelaufen und jetzt kommen Leute zum Glauben an Christus. Da waren nicht einfach gerade Gebäude da, wo man sich versammelte. Da traf man sich in den Häusern. In Jerusalem traf sich die Gemeinde im Tempel, im Gotteshaus der Juden. Hatten sie einen Ort, wo sie sich trafen. Und sie trafen sich aber auch in den Häusern. Heute entdeckt man diesen Aspekt wieder neu. Man entdeckt wieder neu, wie wichtig das ist, dass Christen nicht einfach nur in großen Versammlungen sich treffen, sondern dass sie zusammenfinden in kleineren Zellen. Und wie das so ist, wenn man wieder etwas entdeckt, dann steht man immer in der Gefahr, das Kind mit dem Bad auszuschütten. Es gibt dann so diese Richtung, die ganz stark vertritt, man müsste dann eigentlich unsere Art von Veranstaltungen mehr oder weniger streichen. Man braucht gar keine Kirchengebäude mehr, sondern man soll sich nur noch in den Häusern treffen. Das ist Gemeinde Jesu, so wie es die Bibel versteht. Aber auch da wird bestimmt dann wieder ein gesunder Mittelweg wird man dann wieder mal finden. Ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass wir unsere Gemeinde auflösen müssen und uns nur noch in Zellen treffen. Wir sehen auch in der ganzen Geschichte Israels, dass Gott immer viele Leute regelmäßig auch versammelt hat. Auch das Judentum kennt die Synagogen, wo man sich getroffen hat. Und so ist das gar nicht so etwas Unbiblisches, wenn wir hier im Volkshaus zusammenkommen, in einem Saal, und Gottesdienst feiern und miteinander auf Gottes Wort hören. Aber wir sind als Gemeinde davon überzeugt, dass Zusammenkünfte in kleinen Gruppen von außerordentlich wichtiger Bedeutung sind. Und das drücken wir auch aus in einem unserer Grundwerte. Wir haben ja 10 Grundwerte formuliert und einer betrifft genau diesen Aspekt und ich möchte uns den nochmals vor Augen halten, weil ich das doch als sehr wichtig betrachte. Dieser Grundwert heißt, wir sind überzeugt, dass geistliches Wachstum und Lebensveränderung des Einzelnen sich besonders gut in einer Kleingruppe entfalten kann. Wir sind also nicht überzeugt, dass das nur in einer Kleingruppe geschehen kann, aber besonders gut in einer kleinen Gruppe, weil man sich da halt besser kennt, weil man sich da besser öffnen kann. Hier kann ich ja nicht, oder man kann das schon, aber hier wird sich ja wohl jemand gut überlegen, ob er aufsteht und sagt, Leute, im Moment beschäftige ich mich das und treibe mich um. Ich wäre froh, wenn ihr für mich betet. Oder könnt ihr mir sagen, ob ich da irgendwo in meinem Denken etwas falsch ticke? Das kann ich nur in einem kleinen, vertrauteren Kreis. Und da möchten wir als Gemeinde immer wieder auch den Finger drauflegen, dass wenn wir im geistlichen Leben wachsen wollen, es nicht einfach damit getan ist, dass ich den Gottesdienst besuche und eine Predigt abhole und dann die Woche wieder ganz für mich in meinen 4 Wänden verbringe, nichts an mich herankommen lasse und am nächsten Sonntag hole ich die nächste Predigt. Sondern Gott möchte, dass wir in einer Gemeinschaft leben, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig helfen, da wo wir anstehen, dass wir uns vorwärts bringen, dass wir uns stützen. Und das drückt ja auch gerade dieser letzte Teil des Briefes sehr schön aus. Also hier sehen wir, die Gemeinde, die erste Gemeinde lebte vor allem da, wo sie neu entstanden war, in diesen Häusern, die geöffnet wurden, wo man sich traf und miteinander Gott verehrte, Jesus anbetete, ihn ins Zentrum stellte und miteinander dann auch das Mahl teilte. Man hatte Gemeinschaft, man musste sich stärken, weil dann natürlich auch dann noch die Verfolgung auch in Bewegung kam. Also hier sehen wir ein bisschen in diese Geschichte der Gemeinde hinein. Und wenn der Brief bei den Kolossen vorgelesen worden ist, dann soll er nach Laodicea geschickt werden. damit er auch dort vorgelesen wird. Und sie sollen den Brief vom Laodicea wieder mitnehmen und bei sich lesen. Also verbunden mit diesem Gruß an Laodicea war eben dieser Auftrag, praktisch diesen Brief zu schicken. Und wir bekommen hier einen kleinen Einblick in die Entstehung des Neuen Testamentes. So ist das nämlich entstanden. Dass diese Briefe unter den Gemeinden hin und her getragen wurden. Man hat Abschriften gemacht. Natürlich haben dann die Kolosser ihren Brief vermutlich nicht einfach aus der Hand gegeben. Weil sie wussten ja nicht, wie wenn wir ein Buch auslehnen, wissen wir nicht, ob es zurückkommt. Dann haben die natürlich etwas, das abgeschrieben und haben vermutlich sogar die Kopie weitergegeben. Und Laodicea hat das vermutlich genauso gemacht. Und dann ist mal jemand vorbeigekommen, der auch Christ geworden ist in Kolosse. Der hat dann gehört, Paulus hat diese Gemeinde einen Brief geschrieben, hat gesagt, den möchte ich auch gerne mal lesen. Oh, das ist sehr interessant, komm, ich schreibe den ab. Das ist für unsere Gemeinde auch wichtig. Und dann hat er ihn in den nächsten Ort getragen. Und so wurden diese Schriften verteilt unter den Christen, unter den Gemeinden und dann kam es dann so weit, dass mit der Zeit diese Schriften zum Neuen Testament hinzugefügt worden sind. Wir haben also hier ein bisschen einen Einblick in die Werkstatt, in die Entstehung dieses Neuen Testamentes. Und natürlich wurden diese Briefe nicht so lange und detailliert betrachtet, wie wir das heute tun. Ich begann am 18. April 1999. mit der Auslegungsreihe über den Kolosserbrief. Und jetzt haben wir doch schon November 2001. Gut, ich habe noch über andere Sachen zwischendurch gepredigt, aber doch ist noch eine lange Zeit. Manchmal haben wir über zwei Verse oder über einen Vers zwei Predigten gehabt. Und manchmal drei. Es sind im Ganzen, ich weiß nicht, vielleicht, wer weiß, wie viele Predigten die ganze Kolosserreihe war, ohne die Reihe, die Frau in der Gemeinde. Wir hatten, wie viel? Nicht schlecht, 37. 37 Predigten, natürlich. Die Gemeinde in Kolosse hat nicht diesen Brief irgendeinem Prediger gegeben und gesagt, jetzt liest du den und nachher in den nächsten drei Jahren sprichst du über den. Nein, man hat den genommen und gelesen. Man hat es natürlich auch ein bisschen einfacher gehabt, weil dieser Brief genau in diese Zeit geschrieben wurde. Wenn Paulus Anspielungen macht auf gewisse Lehren, dann mussten die nicht überlegen, welche Lehre meint er jetzt? Und was haben die dann in die Gemeinde hineingetragen? Dann wussten sie natürlich exakt, was Paulus anspricht. Wir müssen diese Arbeit natürlich bald 2000 Jahre später leisten und müssen uns überlegen, was hat Paulus da angesprochen, was wollte er wirklich sagen. Aber man hat die Briefe ganz durchgelesen. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn ich heute Morgen gekommen wäre und gesagt, guckt, liebe Geschwister, jetzt haben wir uns so viele Gedanken gemacht über diesen Kolosserbrief. Heute machen wir mal eines. Wir lesen den Kolosserbrief miteinander. Und wir lassen dieses Wort auf uns wirken. Und wenn jemand noch eine Frage hat, dann soll er sie stellen, dann wollen wir die so gut wir können beantworten. Ich weiß nicht, wie viele von uns nach Hause gegangen wären und gesagt, also wenn das nochmals vorkommt, dann kann er das vergessen. Ich will eine Predigt hören. Diese Briefe sind Botschaften an Gemeinden. Diese Briefe sind Predigten. Und ich möchte euch ermutigen, nicht, dass wir jetzt jedes Mal einen Brief lesen im Gottesdienst, aber ich möchte euch ermutigen, in der Bibel Bücher ganz durchzulesen. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr so ein Bibelleseverhalten habt, dass ihr mal da was liest und dann mal an einer anderen Ecke etwas und da mal wieder etwas. Das ist gar nicht schlecht. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Aber das ist nicht gut, wenn das nur das ist. Nehmt einfach mal ein Buch, ein Matthäus-Evangelium oder Kolosserbrief oder Philipperbrief oder das erste Samuel-Buch und setzt euch hin und sagt euch, jetzt lese ich das einfach mal durch von A bis Z wie ein anderes Buch. Und ihr werdet staunen, was euch dann vielleicht aufgeht an Verständnis was ihr lest. Und ihr müsst dann auch nicht bei jedem kleinen, klitzekleinen Ding, das ihr nicht versteht, stehen bleiben und sagen, oh, ich verstehe ja gar nichts. Sondern einfach mal in groben Zügen durchlesen. Und ihr werdet merken, dass ihr auf einmal Dinge versteht, die ihr vorher noch gar nicht verstanden habt, Zusammenhänge entdeckt, die ihr nicht entdeckt habt, und merkt, dass Gott auf diese Weise auch sehr gut zu euch spricht. Also ich möchte euch ermutigen, das auch mal so zu machen, wie die Kolosser. Den Kolosserbrief zu nehmen und nicht nur zwei Verse für den Tag daraus zu lesen, sondern mal sagen, so jetzt heute lese ich mal den Kolosserbrief. Oder in der nächsten Zeit lese ich immer jeden Tag ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium zügig durch. Nicht nur zwei Verse. Dann kommen wir näher an das heran, was Gemeinde auch in der Vergangenheit gelebt hat. Und dann verstehen wir auch, dass die Bibel ein Gedankengänge hat, dass Briefe Gedankengänge enthalten und nicht nur einfach so Kochbücher sind, wo man irgendwo dann so ein Rezept schnell zwischen draus nimmt, wie muss ich jetzt den Brokkoli schneiden? Und dann lese ich das schnell und nachher mache ich wieder irgendwie weiter, sondern dass ich merke, das hat alles miteinander zu tun. Möchte ich euch ermutigen, für mich war das eine große Entdeckung vor Jahren, als ich begann Bücher zu lesen. Ich mache fast nichts anderes mehr, als Bücher durchzulesen. Manchmal habe ich länger, manchmal weniger lang, aber ich lese sie durch. Und dann sagt Paulus etwas für mich doch Interessantes. Er sagt, Archippus, sei treu im Dienst für den Herrn und erfüllt den Auftrag, den du erhalten hast. Paulus macht nun einen verblüffenden Hinweis. Er fordert die Gläubigen von Kolossä auf, dem Archippus, zu sagen, dass er treu sein soll. Er sagt nicht, Archippus, du sollst jetzt treu sein, ich ermahne dich als Apostel. Sondern er beauftragt die Gläubigen, das zu tun. Ist doch interessant. Der Archippus hat diesen Brief bestimmt gelesen. Was hat er wohl gedacht? War der wohl beleidigt? Hätte er denken können, ja, was ist los mit dem Paulus? Traut er mir nicht? Und wenn, dann könnte es mir bitte direkt sagen. Aber nicht noch die Gläubigen auf mich hetzen. Hab schon genug zu tun. Ja. Ich weiß nicht, wenn das bei uns geschieht, ob wir nicht irgendwo im stillen Kämmerchen beleidigt wären. Habe ich denn das überhaupt nötig? Hier soll die Gemeinde einen Dienst tun an jemanden, der eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Gemeinde wahrnimmt. Wir wissen nicht, was Archippus für eine Aufgabe hatte, aber ich nehme an, dass sie verantwortungsvoll war. Es wurde auch schon die Vermutung angestellt, dass er praktisch die Stelle des Epaphras, des Gemeindegründers, also die Hauptverantwortung für die Gemeinde trägt, wie auch immer. Aber er braucht offenbar Ermahnung und Ermutigung für diesen Dienst. Ich habe mir das überlegt, wie das bei mir ist. Und ich muss sagen, ich bin für Ermahnungen sehr dankbar. Ich freue mich, wenn Geschwister mich ermutigen, treu zu sein. Das spornt mich immer wieder an. Ich rede nicht von Geschwistern, die misstrauisch, grundsätzlich misstrauisch gegenüber mir sind. Das ist auch nicht die Sache der Gemeinde. Die war es bestimmt nicht grundsätzlich misstrauisch gegen Archippus. Immer misstraut, dass er immer etwas Falsches im Schild führt. Aber wenn Geschwister mich ermahnen und ich weiß, das sind Geschwister, die mir vertrauen, die sprechen mir nicht ab, dass ich eigentlich wirklich Jesus dienen will. Die sprechen mir nicht ab, dass ich es richtig meine, auch wenn ich etwas Falsches mache. Wenn mich Geschwister ermahnen, spornt mich das immer an. Es freut mich, wenn sie mich ermutigen, in der Verkündigung klar und wahr zu sein. Das ermutigt mich, das auch wirklich zu tun. Das baut mich auf, diese Ermahnung. Da denke ich, okay, deshalb gehe ich zum Beispiel auch gern, wenn ich Zeit habe, in die Gebetszeiten vor einem Gottesdienst, wenn ich auch auswärts bin. Diese Gebetszeiten ermutigen mich immer für die Verkündigung. Wisst ihr weshalb? weil da Geschwister sitzen und beten, Herr, schenke, dass heute dein Wort klar und wahr verkündigt wird und dass dir die Ehre gegeben wird. Und dann sage ich innerlich, genau das will ich. Und da habe ich so und so viele Geschwister, die das wollen. Und das ermutigt mich. Das gibt mir Mut und Autorität, das zu tun. Ich weiß mich getragen in einer Gemeinschaft, die das möchte. Und wenn mich Geschwister ermutigen und ermahnen und sagen, Jürg, pass auf, dass du das Evangelium klar verkündigst. Dass du klar sagst, um was es geht. Dass es um Rettung geht. Dass der Mensch verloren ist ohne Jesus. Sag das. Dann ermutige ich mich, das zu sagen, weil ich weiß, da sitzen Geschwister drin, die wollen, dass ich das tue. Die erwarten das von mir. Ich bin in meinem Dienst darauf angewiesen, dass man mir immer wieder sagt, sei treu im Dienst. Erfülle den Auftrag, den du hast. Und ich bin froh, wenn man das sagt. Solange ich noch auf der Spur bin und nicht mich beobachtet, wie ich so irgendwie so in komische Gefilde komme und dann mich mit Vorwürfen überhäuft. Ich bin froh, wenn man mich ermutigt, wenn ich noch auf der Spur bin. Und damit macht Paulus etwas ganz Wichtiges deutlich. Leute, die einen besonderen Auftrag von Gott erhalten haben, sind nicht und sind nie unantastbar. Nie. Und ich muss mal ganz offen sagen, ich merke das ein bisschen, dass die Tendenz, dass der Prediger unantastbar ist, die ist einfach da. Es ist halt der Prediger, haben wir früher so ein Bild. Und ich bin dankbar für jeden Christ, der mich ernst nimmt, auch als Jürg Birnstiel, der Jesus gern hat. Und nicht einfach die Karosserie-Prediger. Sondern dass in dieser Karosserie drin ein Mensch lebt, der Jesus gern hat. Und der möchte ihm dienen. Der möchte ihm folgen. Es ist niemand im Dienst unantastbar. Das macht Paulus hier deutlich. Die Gemeinde soll Archippus ermahnen. Nicht Paulus macht das in seiner apostolischen Autorität, sondern die Gemeinde soll das tun. Leute, die besondere Aufgaben und Aufträge und Verantwortungen haben, sind nie so heilig, dass man sie nicht mehr ermutigen müsste und nicht mehr ermahnen dürfte. Nie. Sie sind nicht Leute, die über alles erhaben sind. Im Gegenteil. Sie müssen angespornt werden, den Dienst zu tun, zu dem sie berufen sind. Und ich muss sagen, als ich das vorbereitete, und das hat mich wirklich bewegt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich bin äußerst dankbar, in einer Gemeinde dienen zu dürfen, wo ich das tatsächlich erlebe, über Jahre hinweg. Immer hat mir Gott Geschwister zur Seite gestellt, die mich ermutigt haben, dran zu bleiben. Die mir zugesprochen haben. Die mich auch mal hinterfragt haben, nicht in einer misstrauischen Art, um mir irgendeine Falle zu stellen, aber die mich hinterfragt haben, einfach weil sie mich gern haben, offenbar, nehme ich jetzt mal an. Und weil ihnen der Leib Christi ein Anliegen ist. Und all die Jahre hindurch hatte ich solche Geschwister, die mich schubsten, die mich herausforderten. Die mir sagten, sag's Jürg, halt nicht zurück. Mein Dienst würde, und da bin ich tiefster Überzeugung, anders aussehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich noch da wäre, wenn mir Gott nicht immer solche Geschwister zur Seite gestellt hätte. Und selbst dann, wenn ich mich zurückziehen wollte und schweigen, sind Geschwister zu mir gekommen oder haben mir ganz offen gesagt, das darfst du nicht. Das ist deine Aufgabe, das ist deine Begabung, das ist deine Berufung und Verantwortung. Du darfst nicht schweigen, du musst das sagen. Und dann habe ich es gesagt. und habe es vertreten mit Freude im Wissen darum, dass ich nicht etwas für mich vertrete, sondern dass ich ermutigt bin durch Geschwister, die dastehen und mich ermutigen, nicht zurückzuhalten mit dem, was zu tun ist und was zu verkündigen und was zu sagen und was zu verantworten ist. Jeder, der im Dienst steht, muss nicht Prediger sein und nicht Ältester. Jeder, der im Dienst steht, braucht diese Ermutigung, braucht diese Ermahnung. Und überhaupt nichts, weder eine theologische Ausbildung, noch ein Amt, noch irgendwelchen sozialen Status, darf es sein, das mich etwas unantastbar macht. Nichts darf mich unantastbar machen. Geschwister müssen immer die Freiheit haben, mich zu ermutigen und mich zu ermahnen. Um mir zu sagen, Jürg, bleib treu. Oder Lilian, bleib treu. Esther, bleib treu. Peter, mach vorwärts. Es lohnt sich. Und so helfen wir uns gegenseitig, auf dem Weg zu bleiben. Und ich kann euch garantieren, dass bei mir wirkt es. Da liegt ein großer Segen drauf. Und das kann der Grund sein, warum Paulus nicht in der Autorität des Apostels den Archippus ermahnte, dass vielleicht alle dachten, ja, mit dem Archippus stimmt offenbar etwas nicht, wenn Paulus ihn jetzt so direkt noch ermahnen muss. Paulus hat das auch schon gemacht, aber dann waren es schwierige Situationen. Sondern Paulus möchte vermutlich Archippus mal lernen und die Gemeinde, dass sie miteinander auf dem Weg sind und dass sie gegenseitig einander brauchen. Da liegt ein großer Segen drauf und ich muss sagen, ich bin wirklich von ganzem Herzen dankbar und ich könnte jetzt aus unserer Mitte viele Geschwister aufzählen, wo ich sagen kann, die und die und die und die und die und die haben mich ständig auf der Bahn gehalten. Denen habe ich sehr, sehr viel zu verdanken. Ich hoffe, dass wir viele solche Leute haben, auch im persönlichen Leben, die wir auf uns zukommen lassen. Mit eigener Hand unterschreibt nun Paulus diesen Brief. Er hat also den Brief nicht selber geschrieben, er hat einen Sekretär gehabt, der diesen Brief verfasste. Und dann hat er jetzt aber den Schlussgruß hat er noch mit eigener Hand geschrieben, er hat dem noch seine persönliche Note gegeben. Das war damals übrigens üblich, dass nicht jeder, der einen Brief schrieb, den selber geschrieben hat, sondern dass der einen Schreiber gehabt hat. Und er bittet auch noch die Gemeinde, dass sie die Ketten, in denen er ist, also die Gefangenschaft, nicht vergisst. Das heißt, er hat sie schon mal gebeten, für ihn zu beten in der Gefangenschaft. Und jetzt erinnert er sie zum Schluss nochmals, denkt auch an meine Ketten. Also, seid auch mit mir, denkt an mich, betet für unsere Situation. Er weiß auch, dass das Geschick der Gemeinde nicht einfach von Äußerlichkeiten abhängt, sondern es hängt ab von der Gnade Gottes. Und deshalb wünscht er ihnen, die Gnade Gottes sei mit euch. Uns kann nichts Besseres geschehen, als dass die Gnade Gottes mit uns ist, egal was wir tun als Gemeinde, was wir entscheiden. Wichtig ist, dass die Gnade Gottes mit uns ist, dass wir geleitet und geführt sind durch Gott, dass Jesus in unserer Mitte wirklich das Sagen hat. Dann haben wir Anteil an der Gnade Gottes. Man könnte fast auch sagen, Jesus gilt ja auch als das Zeichen, als Beispiel der Gnade Gottes. Man könnte fast auch sagen, Jesus sei mit euch allen. Jesus möge in eurer Mitte die Bedeutung haben, die ihm wirklich gebührt. Er soll euch leiten können. Die Gnade sei mit euch. Paulus lässt also noch die letzten Worte, damit komme ich zum Schluss dieses Briefes und dieser Botschaft. Paulus lässt die Gemeinden grüßen, auch in Laodicea. Er bittet die Briefe auszutauschen. Offenbar, das war nicht einfach so eine persönliche Sache, wo niemand reingucken darf. Da war man transparent in diesen Gemeinden. Und was mich persönlich, muss ich sagen, an diesem Abschnitt wirklich auch persönlich am meisten bewegt hat, ist diese Mahnung an Archippus. Die haben mich wirklich bewegt. Weil ich da festgestellt habe, was das für ein großer Segen ist, in einer Gemeinschaft zu dienen, wo man das erleben darf. Über Jahre hinweg. Wenn wir den Brief zusammenfassen, was Paulus insgesamt mit dem ganzen Schreiben uns mitteilen möchte, oder der Gemeinde in Kolosser und somit auch uns, da denke ich, könnten wir Kolosser Kapitel 2, den Vers 6 und Vers 7, als fast wie eine Überschrift über den ganzen Brief nehmen. Er sagt dort, ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen, darum lebt nun auch in der Gemeinschaft mit ihm und nach seiner Art. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn, auf Christus. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken für das, was Gott euch geschenkt hat. Das möchte Paulus mit diesem Brief uns sagen. Und dann äußert er sich zu verschiedenen Einzelheiten. Aber das möchte er, dass wir daran denken, dass uns Christus angenommen hat durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha. Und dass wir nun mit ihm in seiner Gemeinschaft leben sollen. Dass wir in ihm verwurzelt sind und unser Leben auf ihm aufgebaut wird. In einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Christus? Dass unser Leben auf Christus aufgebaut wird. Dass wir fest bleiben im Glauben. Genau das, was zum Schluss noch dem Archippus sagt. Bleib fest, sagt dem Archippus, er soll fest bleiben. Das ist wichtig für die Gemeinde. Und dass wir dann nicht aufhören zu danken, was uns von Gott geschenkt ist. Und das wollen wir ja auch ganz besonders tun, wenn wir das Abendmahl miteinander einnehmen. Die Gnade sei mit euch. Oder für uns gesagt, die Gnade sei mit uns. Das wünsche ich uns. Amen. Ich bete. Vater, ich danke dir für dein Wort, dass du Menschen gebraucht hast, um deine Gedanken niederzuschreiben, die uns bis heute, bald 2000 Jahre später, immer noch so hilfreich sind und immer noch so bedeutungsvoll. Ich danke dir für alle Hinweise, die wir mitbekommen haben, auch durch diesen Kolosserbrief. Und ich wünschte, dass wir wirklich vor allem das in unserem Leben auch Frucht bringt, dass unser Leben auf dir, Herr Jesus, aufgebaut ist. Dass du wirklich unser Grundstein, unser Eckstein bist. Und dass wir immer wieder uns ermutigen lassen, dir treu zu bleiben. Wir brauchen das. Wir haben so viel Ablenkung in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Und wir brauchen es, dass wir immer wieder ermutigt werden, dir treu zu sein und die Aufgaben auszufüllen, die wir zu erfüllen haben. Und so bitten wir, dass deine Gnade bei uns bleibt. Amen.